Ich probiere es. Ja? Okay. Ich hoffe, meine Stimme klingt in eure Ohren besser wie das, was wir gerade gehört haben. Ich versuche es mal weiter. Wir wollen uns heute beschäftigen mit diesem Ziel, was wir in der Gemeindeversammlung einmal präsentiert oder festgelegt haben. Du sollst nachher ein bisschen drum gehen. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, warum es vielleicht wichtig ist, ein Ziel zu haben, wofür mir das brauche. Und auch dieses Ziel, was wir für die Gemeinde hier festgelegt haben, was das in der Praxis bedeutet und warum wir das meiner Meinung nach und unserer Meinung nach, glaube ich, brauchen. Dazu wollen wir uns einen Bibeltext anschauen und der steht im Matthäusevangelium. Da dürft ihr gerne mit aufschlagen. Ich hoffe, ihr habt euch mittlerweile daran gewöhnt, dass ich euch nicht mit einer PowerPoint-Bibelfolie verwöhne, sondern jeder hat zumindest ein Smartphone oder die Bibel in gedruckter Form. Ansonsten kommt zu mir, ich schenke euch gerne eine. Wir schlagen auf im Matthäusevangelium Kapitel 28, ganz am Ende. Und ich lese dort die Verse 16 bis 20 aus der Elberfelder Übersetzung. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wo Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ja, Worte aus der Bibel, die vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat. So ganz klassisch wird das als der Missionsbefehl bezeichnet. Und ich finde es einen spannenden Bibeltext. Wie gesagt, vielleicht hat man ihn schon oft gehört und ich war so ganz neu überrascht, als ich den Text wieder gelesen habe, weil mir eine Sache aufgefallen ist, die mir bis jetzt irgendwie verborgen blieb oder noch nicht ins Auge gesprungen ist. Und ja, die Situation ist so, Jesus ist auferstanden. Wir befinden uns so um die Zeit von Ostern, ist jetzt auch nicht mehr lang hin. Und Jesus ist auferstanden und einigen Frauen erschienen. Und jetzt soll Jesus anscheinend an diesem einen Berg in Galiläa sein und die Jünger sollen dorthin kommen. Also Premiere der Jünger, Jesus zu sehen. Und in Vers 17 lesen wir dann, dass sie zu diesem Berg kamen, dass sie dorthin gingen und sich vor ihm niederwarfen. Und diese drei Worte, die jetzt kommen, einige aber zweifelten. Das war mir so ganz neu in diesem Bibeltext. Man fokussiert sich so auf Vers 20 und 19, der Missionsbefehl und alles da vorne dran wird irgendwie so ausgeblendet. Und ich finde das eine ganz, ganz wichtige Information, diese drei kurzen Wörter, weil man hört immer so von Thomas, dem Zweifler. Wir hatten das Thema jetzt auch im Jugendkreis, Zweifel. Das knüpfe ich hier so ein bisschen dran an. Man denkt immer so an Thomas, den Zweifler, der hat gezweifelt, hat gesagt, ich habe Jesus noch nicht gesehen. Erst wenn ich meine Hände in seine Wunden lege und sehe, dass er wirklich dort die Wundmale hat, wo die Nägel durchgeschlagen wurden, dann glaube ich. Und anscheinend gab es da noch mehr von der Sorte. Also Thomas, der wird da immer so rausgestellt. Aber anscheinend gab es da noch mehr, die sich nicht so ganz sicher waren, ob das jetzt hier alles so richtig ist und stimmt. Und was ich hier spannend finde, ist, da steht kurz was von diesen Zweiflern und Jesus macht einfach mit seinem Programm weiter. Also da wird jetzt auch erstmal gar nicht drüber gesprochen, was ist jetzt mit dem Zweifel, warum, wie sehen die aus, sondern Jesus sagt erstmal, jetzt machen wir mal weiter, ich gebe euch jetzt mal einen Auftrag. Und ich finde es irgendwie sympathisch, diese Zweifler dort in dem Text. Und für mich war das lange so gar kein Thema, wo ich dachte, okay, es gibt Leute, die haben anscheinend Zweifel, ich gehöre da nicht so dazu. Ich habe das im Jugendkreis auch erzählt, als ich meine theologische Ausbildung gemacht habe, bin ich zu einem der Dozenten hin und habe gesagt, Du, ich glaube, ich habe die Gabe des Glaubens, habe ich zu ihm gesagt. Habe ich gesagt, weil ich habe noch nie gezweifelt. Und da guckt er mich an und fragt so ein bisschen nach. Habe ich gesagt, ja, weil, also ich habe noch nie an der Existenz Gottes gezweifelt. Für mich war das irgendwie immer klar, da gibt's was oder da gibt's jemanden. Also habe ich ja keine Zweifel. Und er wusste nicht so richtig, was er antworten sollte, weil er wahrscheinlich nicht den Mut hatte, mir zu sagen, dass das völliger Schwachsinn ist. Aber weil daran zu glauben, dass es eine Existenz über das, was wir sehen, hinaus gibt, ist nichts Besonderes. 2017 gab es eine Umfrage in Deutschland, deutschlandweit. Eine Studie sagt, 48% der Deutschen glauben an eine überirdische Macht. Das ist 2 Jahre her, weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich glaube nicht, dass sich da viel geändert hat. Also es ist überhaupt nichts Außergewöhnliches daran zu glauben, dass eine überirdische Macht existiert. Da ist man mit knapp 50% der Deutschen in einem Boot. Und ich glaube, dass wenn es um Zweifel geht, versteifen wir uns oft auf eine Kategorie und das ist dieser intellektuelle Zweifel. Und das war auch ganz lang so meine Sicht. Okay, wenn man daran zweifelt, vielleicht so an Zweifel an Wundern, ja, Auferstehung, Jungfrauengeburt und lauter so abgefahrenes Zeug, wo man denkt, okay, das ist nicht wiederholbar, das ist nicht evaluierbar, das ist nicht nachweisbar. Gibt es das überhaupt? Das sind berechtigte Zweifel, aber ich glaube, es ist nur eine Kategorie von Zweifeln. Und wenn der eine oder andere vielleicht sagt, ja, für mich war das auch noch nie ein Problem, so wie bei mir das oftmals war, ich hatte nie ein Problem mit intellektuellen Zweifeln, ich hatte immer nur ein Problem damit, wenn man keine Antworten gesucht hat. Aber ich glaube, es gibt Zweifel noch in einer anderen Kategorie, zumindest noch eine, vielleicht gibt es noch mehr. Ich habe zumindest aus meinem Leben heraus noch eine identifiziert. Und das ist nicht nur der intellektuelle Zweifel. Ich zeige euch das mal hier. Ich spreche einfach ein bisschen lauter und hoffe, dass ihr mich versteht. Weil ich muss kurz hier... Genau, wenn es um Zweifel geht, gibt es, glaube ich, mehr als eins. Ich habe jetzt kurz diesen intellektuellen Zweifel einmal beschrieben. Leute, die vielleicht ein Problem haben mit Wissenschaft und Glauben und sagen, boah, das ist doch alles schwierig, es kann nur das eine richtig oder falsch sein. Und darauf will ich heute gar nicht so sehr eingehen, nur sagen, dass es das gibt. Und zwar den intellektuellen Zweifel. Und wenn man vielleicht davon gar nicht so sehr betroffen ist, dann muss man sagen, okay, das sind diese Zweifler, die haben es noch nicht kapiert, die müssen noch ein bisschen nachdenken. Ja. Vielleicht geht das dem einen oder anderen so, man denkt, ja, ich gehöre da so nicht dazu. Und ich habe gemerkt und identifiziert bei mir, dass ich Zweifel habe, die vielleicht aus einer anderen Kategorie kommen. Und dieser Zweifel ist vielleicht mehr emotional. Der Intellektuelle, der fragt oder der sagt vielleicht zu Gott, ich verstehe dich nicht. Und der emotionale Zweifler, der sagt vielleicht eher zu Gott, ich erlebe dich nicht oder ich fühle dich nicht. Und ich glaube, so unterschiedlich sind wir Menschen auch gestrickt. Vielleicht gibt es noch mehr Kategorien, ich belasse es heute Morgen mal bei diesen zweien. Und als emotionaler Zweifler fragst du dich vielleicht, wie bekommen die anderen denn das hin? Wie kriegen die das auf die Reihe? Irgendwie, wenn ich die anderen anschaue, dann scheinen die alle glücklich zu sein. Und bei denen scheint es zu funktionieren. Und bei mir irgendwie nicht. Und man fragt sich so, vielleicht fühlt man sich, obwohl man Christ ist, einsam, verletzt, vielleicht manchmal sogar abgelehnt. Und du hast Anfragen an Gott und fragst, kann ich dir vertrauen? Weil ich habe schon so oft gebetet und nichts ist passiert. Gott, ich spüre nicht und fühle nicht, dass du eingreifst oder irgendetwas tust. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal dieses Wort Wohlstandsevangelium gehört, was man immer so mit scharfen Waffen zerschlagen will und sagt, das ist alles falsch und nicht richtig. Und man sagt so, Wohlstandsevangelium bedeutet, komm zu Jesus und alles wird gut. Und wir sagen, nein, so ist es ja nicht. Auf keinen Fall. Aber sind wir nicht doch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, enttäuscht, wenn es den anderen besser geht als uns selbst? Und würden wir nicht manchmal so gern an dieses Wohlstandsevangelium glauben und leben teilweise doch so? Weil wir sagen ja nicht, komm zu Jesus und alles wird gut. Aber wäre es nicht schön zu sagen, komm zu Jesus und es wird wenigstens ein bisschen besser? Vielleicht ein wenig mehr Gesundheit oder ein wenig mehr finanziellen Puffer oder vielleicht auch weniger von manchen Dingen. Etwas weniger Einsamkeit, etwas weniger Sorgen, etwas weniger Menschen, die mir nur Probleme machen. Und wir fragen Gott, du hast doch so viele Menschen geheilt in deinem Wort, in der Bibel, da stehen doch so viele Geschichten, warum fühle ich das nicht? Vielleicht auch, warum haben andere Christen so krassen Erfolg? Ja, denen scheint alles zu gelingen. Und Jesus spricht doch in seinem Wort von vollkommener Freude, von Freude im Leid, von Segen trotz finanzieller Not, von Hoffnung in der dunkelsten Nacht, von außergewöhnlicher Gemeinschaft unter Christen, von Freude am Lesen in seinem Wort oder vom Hören an seinem Wort. Warum fühle ich das nicht? Ich könnte jetzt noch weitermachen und den ganzen Morgen damit füllen, weil das, glaube ich, mehr in diese zweite Kategorie fällt, emotionaler Zweifel. Gott, warum erlebe ich dich nicht? Warum spüre ich dich so wenig in meinem Leben? Und wer jetzt noch denkt, er hat keine Zweifel oder denkt, ich zweifle gar nicht so sehr, der hat seinen Zweifel vielleicht noch nicht identifiziert. Und die intellektuellen Zweifler, die sind offensichtlicher. Und diese emotionalen Zweifler, die bleiben manchmal so ein bisschen unterm Radar. Ja, den intellektuellen Zweiflern, den kann man manchmal schnelle Antworten geben und sagen, ja, hier so und so, oder gibt es bestimmt eine Erklärung, muss nur jemand fragen, der schlauer ist als ich. Aber bei den emotionalen Zweifeln ist es manchmal schwieriger. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Zweifel zum Glauben dazugehören. Weil die Bibel das sagt. Die Jahreslosung ist, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist ein so wahnsinnig genialer Satz. Man könnte ihn auch übersetzen mit, ich glaube, hilf meinem Zweifel. Da ist ein Mann in der Bibel, der ist am Zweifeln, dass Jesus wirklich heilen kann. Und er sagt, ich würde gern daran glauben. Aber bis ins Letzte schaffe ich es nicht. Und Jesus sagt, es ist okay. Wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann reicht es aus. Und der Zweifel, der gehört dazu. Es ist vielleicht manchmal wie mit der Angst. Irgendwie ist sie unangenehm. Aber sie hilft uns manchmal zu überleben. Und schützt uns vor blöden Dingen. Und mit den Zweifeln ist es manchmal auch so, ich glaube, sie gehören dazu. Weil sie uns immer wieder hoffentlich dorthin treiben, in die Arme Jesu, zu sagen, ich zweifle, aber hilf meinem Zweifel, hilf mir doch darüber hinaus. Weil ich glaube, diese Welt, und so steht es auch hier im Text, dass Jesus sagt, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters, ganz am Ende von Vers 20, da steht, bis das passiert, wird der Zweifel bleiben, bis Jesus kommt und alles klar macht. Und manchmal muss man das akzeptieren, dass dieser Zweifel da ist und sich das eingestehen. Zumindest war das ein Prozess bei mir. Und ich habe mich so gefragt, okay, da waren jetzt diese Zweifler, was hat denn Jesus getan? Ist er wirklich einfach über sie hinweggegangen und hat gesagt, ja, lassen wir die mal. Jesus hat sie nicht weggeschickt, sondern Jesus hat sie mit ins Boot genommen. Also er hat jetzt keinen Unterschied gemacht zwischen Zweiflern und anderen Leuten, die von anderen Jüngern, die anscheinend keine Probleme hatten und gesagt haben, ja, das ist alles super, was jetzt hier passiert und Jesus wird gleich kommen und alles wird wieder gut. Jesus nimmt die Zweifler gleichermaßen mit ins Boot. Und was er tut, er gibt ein klares Ziel. Er gibt diesen Jüngern jetzt einen Auftrag. Und ich glaube, dass Zweifel dort am besten gedeiht, wo ich mit mir alleine bin, wo ich kein Ziel vor Augen sehe, wo ich alles in mich hineinfresse und denke, ja, diese Frage kann ich doch jetzt nicht mehr stellen, wenn ich schon 40 Jahre Christ bin, darf ich doch diesen Zweifel nicht mehr anbringen. Und ich glaube, ich finde es so Wahnsinn, dass Jesus alle mit ins Boot nimmt und sagt, die Zweifler, die müssen mit dazu, weil die sind wichtig. Und ich glaube, was Jesus hier gemacht hat, ist etwas, was die Hirnforschung in den letzten Jahren herausgefunden hat. Ich finde das immer wieder spannend. Man rühmt sich dann da ganz großer Erkenntnisse und in der Bibel steht es eigentlich schon drin. Ich mache ein kleines Experiment mit euch. Vielleicht habt ihr das schon öfters gehört. Ein ganz kleines Gedankenexperiment, keine Angst, nichts Schlimmes. Und ihr habt jetzt kurz den Auftrag, euch nicht einen blauen Eisbären vorzustellen. Stellt euch nicht einen blauen Eisbären vor. Bei wem hat es funktioniert? Ja, bei dem Jungen. Oh, das ist krass. Das ist vielleicht psychologisch interessant. Ah ja, okay, gut. Bei den meisten Menschen funktioniert es nicht. Und das hat man herausgefunden in der Hirnforschung, das finde ich total spannend. Unser Gehirn kennt kein Nein, wenn man das mal so krass sagen darf. Alles, was, wenn ich euch jetzt sage, denkt nicht an einen blauen Eisbären, dann fängt die linke Hirnhälfte, die für die Logik zuständig ist, an zu denken, okay, nein, dürfen wir nicht. Und die rechte Hirnhälfte malt euch ein Bild vor die Augen. Weil das Gehirn kennt kein Negativ zu blauem Eisbär. Da ist nichts da. Und jedes Mal, wenn unser Gehirn eine Verneinung bekommt, dann rasselt es da in den Synapsen, ohne dass wir das vielleicht merken, weil es funktioniert nicht so. Ich finde das total spannend mit den Geboten im Alten Testament, wo ich denke, boah, das muss krass herausfordernd gewesen sein mit so vielen Geboten, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Wir kennen das von Kindern, wenn man einem Kind sagt, kletter nicht diesen Baum hoch. Was macht es dann? In den meisten Fällen, man weiß ja schon, warum man das diesem Kind sagt, wenn der Papa nicht guckt oder die Mama, zack, hängt er oben in der letzten Krone drin. Und du denkst, das kann doch nicht sein, ich habe doch Nein gesagt. Und wir wissen, okay, wenn ich dem Kind jetzt sage, kletter nicht den Baum hoch, dann muss ich ihm mein Smartphone geben, damit das Kind ein Spiel machen kann und abgelenkt ist und was anderes tun kann. Wir wissen, wir können Kindern nicht einfach was verbieten. Sie brauchen eine Alternative. Ja? Zumindest funktioniert es dann besser. Ja? Ist nicht gesagt, dass es gar nicht funktioniert, aber das ist so die Tendenz. Und bei Kindern wissen wir das, nur wir Erwachsenen, wir haben auch so diese schlechte Angewohnheit, Dinge, die wir bei Kindern noch wissen und gut finden, bei uns selbst zu vergessen. Und ich glaube, so ist es mit dem Zweifeln. Wer krampfhaft versucht, nicht zu zweifeln, sagt, ich darf das nicht, der dreht sich mit seinen Gedanken immer darum, weil er in seinem Kopf immer diese Zweifel kreiert und immer wieder konstruiert. Wir brauchen eine Alternative, etwas, was wir stattdessen tun sollen. Wenn einer aufhören will mit dem Rauchen, dann ist das oft schwer und man braucht irgendeinen Ersatz, was man stattdessen tut. Ja, wenn man so eine schlechte Angewohnheit sich ausreden möchte und sagt zu sich selbst, tu das nicht, braucht man oft etwas, was man stattdessen tut. Sonst fällt man wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Hat, glaube ich, jeder von uns schon erlebt. Und was Jesus hier macht, ist, er gibt eine Alternative, er gibt ein Ziel vor. Er sagt hier nicht einfach, hört auf zu zweifeln, sondern er sagt, ich gebe euch hier ein Ziel. Da habt ihr was Neues, um mal drüber nachzudenken und was zu tun. Das heißt, Jesus sagt, ich nehme auch dich als Zweifler, als Mitarbeiter, als Gründer für meine weltweite Gemeinde. Dazu brauchen wir nicht fertig zu sein mit unseren Zweifeln. Jesus braucht uns jetzt. Und ich habe mich so gefragt, wenn Jesus hier die Zweifler ruft, ja, was haben die Jünger gedacht? Das ist jetzt nur eine Vermutung, was Fiktives, aber mir hilft es, selbst zu schauen, wie zweifle ich denn? Wenn ich dann Jünger gewesen wäre, oder stellen wir uns vor, die Jünger waren jetzt da und der eine oder andere hat vielleicht gedacht, okay, Jesus, du sagst hier, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jetzt kann der rationale Zweifler sagen, ja, Jesus, ist ja ganz toll, dass du sagst, du hast alle Macht im Himmel. Wie soll ich das denn überprüfen? Es war nie jemand im Himmel. Ja, woher soll ich wissen? Ich kann in den Himmel schauen und gucken und schauen, ob du da alle Macht hast. Wie soll ich das verstehen? Das ist vielleicht die Anfrage eines intellektuellen Zweiflers. Er sagt, es macht keinen Sinn. Und der emotionale Zweifler hat vielleicht an der Stelle gedacht, Jesus, du und auferstanden, okay, ich nehme dir auch ab, dass du Gottes Sohn bist, aber irgendwie bin ich enttäuscht. Wenn du doch alle Macht hast, warum bist du dann nicht vom Kreuz abgestiegen und hast alles klar gemacht? Ich bin irgendwie enttäuscht, fühle mich hintergangen von dir. Alles, was du uns da versprochen hast, scheint irgendwie jetzt kaputt zu sein. Und der emotionale Zweifler sagt, das passt nicht. Und Jesus nimmt beide mit rein und sagt, ey, ich gebe euch einen Auftrag, ich nehme euch mit euren Zweifeln und sagt in Vers 19, geht hin und machet alle Nationen zu Jüngern. Jesus gibt hier einen Auftrag und er sagt, ich gebe euch hier ein klares Ziel vor. Und das sollt ihr ausführen, das sollt ihr tun. Das ist mein Auftrag für euch. Und ich finde es ganz spannend, wie das hier steht. Im Griechischen steht das, dieses Macht zu Jüngern beschreibt eine einmalige Handlung. Ja, das ist übrigens kein Spezialwissen von Theologiestudenten. Wenn ihr euch diese Elberfelder Studienbibel kauft, dann könnt ihr das selbst auch alles nachlesen. Nicht, dass man den Eindruck hat, nur der Pastor, der kann da im Griechischen Sachen rausholen, die sind für mich unzugänglich. Das stimmt nicht. Das kann man nachlesen. Und da steht, zum Beispiel, wenn in der Bibel steht, an anderen Stellen wird diese grammatikalische Form gebraucht für gib mir zu trinken. Das ist ein einmaliges Ereignis. Und das ist auch zeitlich begrenzt. Und ich habe mich gefragt, warum steht das hier nicht im Präsens? Also es ist ja ein Imperativ, das heißt ein Befehl. Warum steht das nicht im Präsens? Das heißt, man soll etwas dauerhaft und wiederholt tun. Und ich finde es so genial, Jesus gibt hier einen terminierten Auftrag. Weil hier steht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus sagt, dieser Auftrag ist klar terminiert. Bis ich wiederkomme, ist das euer Auftrag. Und nicht so dieses wiederholte, oh, jetzt habe ich einen Jünger gemacht, jetzt muss ich wieder einen machen und wie gehe ich da vor und das ist irgendwie anstrengend. Jesus sagt hier, das ist ein Lebensstil, wenn du mit mir unterwegs bist. Jüngern steht hier. Ja, hier steht, da gibt es im Deutschen gar kein Wort dafür, Jüngern. Er sagt, das ist ein Lebensstil. Und ich glaube, ich finde das so eine tolle Formulierung, wir sollen Jünger machen, weil manchmal habe ich den Eindruck, wir wollen keine Jünger machen, sondern Christen. Und ich habe versucht, mal so ein bisschen den Unterschied herauszustellen. So Christen machen ist oft ist so ein bisschen McDonald's-mäßig, so ein bisschen Fast Food. Ja, das heißt, man erzählt einem das Evangelium und kann jemanden vielleicht auch mit Argumenten überzeugen, dass jemand Jesus braucht. Dazu braucht dann jemand erstmal eine Not. Manchmal muss man ihm die dann noch einreden. Und dann können sie Ja oder Nein sagen. Wenn sie Ja sagen, dann ist es super. Und wenn sie Nein sagen, dann erzählen wir ihnen wieder das Evangelium und wieder, weil wir denken, die haben es nur nicht verstanden. Und wieder und beten dafür, dass sie es verstehen. Ich glaube auch nicht, dass dort etwas Falsches dran ist. Ich frage mich nur, wie hat Jesus das gemacht? Und ich finde mal, also Christen machen ist manchmal so, wir haben jetzt jemanden zum Christen gemacht, der hat Ja zu Jesus gesagt, super, abgehakt. Ja, manchmal habe ich das so erlebt. Und Jünger machen sieht irgendwie anders aus. Wie hat Jesus das gemacht? Er hat 12 Leute um sich geschart, zumindest im engeren Kreis, und hat intensiv mit ihnen Leben geteilt und Zeit verbracht. Er hat ihnen viele Dinge erzählt, die sie nicht kapiert haben. Und er hat ihnen Aufgaben gegeben, denen sie eigentlich noch gar nicht gewachsen waren. Und was ich ganz entscheidend finde, was wir immer wieder sehen, er gab den Menschen die Freiheit, jederzeit zu gehen, in diesen Prozess Jünger zu machen. Hat Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt in Johannes 6, als viele Menschen weggegangen sind, weil er wieder Dinge erzählt hat, die keiner kapiert hat, hat er gesagt, wollt ihr nicht auch gehen? Er stellt seinen Jüngern frei, zu gehen. Mitten in diesem Prozess Jünger zu werden. Also ich finde das wahnsinnig mutig, aber Jesus ging es nicht um Fans. Er hat gesagt, du hast jederzeit die Möglichkeit, einfach zu gehen. Und ich werde dir nicht hinterherlaufen. Und ich werde dich nicht jeden Tag anrufen und sagen, komm doch zurück. Das hat Jesus nie getan. Jesus hat vielmehr die Leute noch weggeschickt und gesagt, überleg's dir nochmal. Ja, ob es der reiche Jüngling war oder andere. Also überleg's dir lieber nochmal. Das finde ich, da muss ich sagen, da bin ich oft anders, wo ich sage, wir müssen den Menschen nachgehen und so weiter. Aber ich glaube, dass Jesus es anders getan hat. Er lässt die Leute gehen, wie vielleicht der Vater vom verlorenen Sohn, dieses Gleichnis, was wir in der Bibel auch lesen. Jesus lässt ihn ziehen. Dieser Vater lässt ihn ziehen. Und er läuft ihm nicht nach, aber er läuft ihm entgegen, als er wieder zurückkommt. Und das ist für mich entscheidend. Da hat er aber nichts zu getan. Und das, finde ich, ist auch so ein Aspekt von diesem Jüngermachen, den Leuten diese Freiheit zu geben. Und in dieser Spannung müssen wir leben und es aushalten, dass manche Menschen Nein zu Jesus sagen. Und das tut manchmal weh. Aber wir beten manchmal für Entscheidungen, aber akzeptieren nicht, wenn Menschen Nein sagen. Jesus hat es akzeptiert. Ich glaube, da ist er uns manchmal in vielem voraus. Aber unser Herz ist dabei schwer und das ist sehr verständlich und zu verstehen, in dieser Spannung zu leben. Und ich finde es bei Jesus auch einen Aspekt sehr gravierend. Diese Crew, die er da hatte, diese 12 Männer, davon war einer, der sich auch dagegen entschieden hat. Judas hat Nein gesagt. Und zwar nach diesem Ausbildungsprozess von mindestens 3 Jahren hat er gesagt, nee, das ist nichts für mich. Und ich glaube, Jesus hat das zwischendurch schon gemerkt. Er ist trotzdem dabei. Er hat ihm Verantwortung übergeben. Er hat ihm Aufgaben gegeben. Das ist für mich manchmal ein krasses Spannungsfeld. Dieser Judas hat sich später selbst umgebracht. Stellt euch das mal vor. Für eine theologische Ausbildungsstätte, für eine Gemeinde. Es hat sich ein Mitarbeiter selbst umgebracht, weil er damit nicht klarkam. Wenn man das mal 1:1 übersetzt, dann ist das ganz schön harter Tobak. Jesus hat auch das ausgehalten. Und zum Glück müssen wir solche Situationen nicht aushalten. Aber ich finde es wichtig zu sehen, wie Jesus gelehrt hat. Und er gibt uns auch noch weitere Anweisungen, wie wir das tun sollen. Und damit will ich auf unsere Vision noch zu sprechen kommen. Ich hoffe, ihr könnt noch zuhören. Jesus sagt hier nämlich, mache zu Jüngern alle Nationen. Und dann steht hier, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wenn man hier jetzt wieder in den Text reinschaut, dann steht hier auch wieder, hier steht, mache zu Jüngern und lehrt. Also das ist fast so wie eine Abfolge oder wie eine Reihenfolge. Aber im Griechischen steht dort, taufend und lehren. Also jüngert, macht zu Jüngern, taufen und lehrend. Das ist kein und. Also es ist nicht einer macht zu Jüngern, der andere tauft und der andere lehrt. Das ist alles eins. Das heißt, der Pastor, der muss nicht taufen. Das ist schön, wenn er das darf, da freut er sich. Aber jeder andere darf das. Sagt, tauft, lehrt. Man kann das vielleicht auch anders übersetzen und sagen, dieses Taufen und Lehren hilft den Leuten, sich zu Jesus zu bekennen, was ja die Taufe ist, ein Bekenntnis zu Jesus. Und darüber hinaus hilft ihnen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das ist das Lehren. Lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Deshalb habe ich uns nochmal unser Ziel oder unsere Vision aufgeschrieben, auf Grundlage dieser Bibelstelle, weil ich glaube, dass dass es einfach nur eine Übertragung in unsere Zeit ist, dieses Missionsbefehls. Wir gewinnen Menschen jeder Generation am Sonnwallrand und darüber hinaus für ein Leben mit Christus und helfen einander, dem Vorbild Jesu ähnlicher zu werden, damit Gott allein geehrt wird. Wenn Jesus hier sagt, geht nun hin, es ist ein Befehl. Was ist die Folge, wenn wir hingehen? Wir gewinnen Menschen. Natürlich ist es Jesus, der sagt, ich bin bei euch, aber uns hat er den Auftrag gegeben. Sonst hätte er selbst noch hier sein können und es selbst tun können. Aber er sagt, nein, ihr gewinnt. Ich traue euch so viel zu und ich habe so viel Wertschätzung für euch und möchte euch gebrauchen, dass ihr Menschen gewinnt. Mit meiner Kraft. Durch mich. Und ja, wir haben, das habe ich gerade gesagt, das ein bisschen modifiziert für unsere Region hier. Und das ist unser Ziel, was wir als Gemeinde verfolgen wollen. Unser Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, dass wir Menschen erreichen wollen, dass wir sie taufen wollen. Ja, wir wollen sie für ein Leben mit Jesus begeistern. Und wir wollen uns gegenseitig helfen, Christus ähnlicher zu werden. Wir wollen uns gegenseitig lehren. Und wir haben nicht nur eine Vision, darum soll es heute gehen, das soll die Einleitung sein, auch für unsere Predigtserie, die jetzt folgt, wo es um unsere Werte geht. Jesus gibt hier einen Auftrag und ein Ziel vor. Das wollen wir kopieren, einfach für unsere Gemeinde. Und jetzt sagt er, lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, mich überfordert das. Weil das war ganz schön viel. Und ich glaube, dass das, was wir in den Evangelien lesen, auch nicht alles ist, sondern es geht ja um die ganze Bibel. Und das alles zu lehren, finde ich ziemlich krass. Deshalb haben wir uns da eine kleine Hilfe geschaffen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass wir gesagt haben, wir wollen als Gemeinde diese Werte leben. Das sind jetzt 5 Aspekte von dem, was Jesus, glaube ich, auch gelehrt hat, in verschiedenen Formen. Barmherzigkeit, Ermutigung, Hingabe, Inspiration und Integrität. Das ist ein kleiner Teil von dem, was Jesus gelehrt hat. Und wir wollen gemeinsam dort vorwärts gehen und uns gegenseitig lehren, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Und das hat 2 Aspekte. Einmal für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Sie sollen an uns erkennen, wie Jesus ist. Und ich glaube, wenn wir diese Werte leben, können sie das ein Stück weit sehen. Und der zweite Aspekt, dass wir uns gegenseitig zu Jüngern machen sollen und wollen. Wir wollen gemeinsam Jesus ähnlicher werden. Und dazu hilft es, wenn wir sagen, wow, lasst uns doch den Fokus mal darauf legen. Das heißt nicht, dass andere Dinge unwichtig sind. Vielleicht gibt es sogar gerade Dinge, wo du sagst, das fände ich noch viel wichtiger für die Gemeinde, dass wir diesen Wert mal leben. Dann überleg dir aber, ob dieser Wert damit zu tun hat, dass andere Menschen Fehler haben oder ob das dein Problem ist. Ja, manchmal fangen wir an, dieser Wert müsste jetzt mal gelebt werden, Vergebung. Weil ich weiß, da muss mir jemand anderes vergeben. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Deshalb glaube ich, es ist gut, einmal was festzulegen, wo wir sagen, hier können wir jetzt mal uns gegenseitig unterstützen, diese Werte zu leben. Wenn wir das geschafft haben in 1 oder 2 Jahren, vielleicht verändern wir da nochmal was. Und wir sagen, boah, vielleicht ist jetzt wieder was anderes wichtig für uns und für die Menschen, die um uns drumherum sind. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das zu leben und auf dieses Ziel zuzugehen, indem wir diese Werte umsetzen. Aber Jesus hat noch nie gesagt, dass es einfach wird bei ihm. Aber es ist möglich, weil Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Und dieses Ich, was hier steht, heute machen wir ein bisschen Griechisch, ja, ich hoffe, das ist okay für euch. Dort steht Ego Eimi. Das ist eine ganz krasse Betonung von Ich. Das ist ähnlich, wie wenn Gott im Alten Testament sagt, ich bin, der ich bin. Oder diese Formulierung finden wir auch bei den Ich-Bin-Worten. Ich bin der Weinstock. Das ist eine Betonung des Ichs. Also hier steht eigentlich 2-mal Ich. Ja, weil in der Verbform steht im Griechischen schon die Person. Aber hier wird nochmal Ich, also das wird verdoppelt. Das bedeutet, das ist wirklich wichtig. das war wirklich wichtig, das zu sagen, dass Jesus bei uns ist bis zur Vollendung des Zeitalters oder bis ans Ende der Tage. Das ist unser Auftrag, das ist unser Ziel und das ist, wie wir dieses Ziel erreichen wollen und leben wollen und darauf zugehen wollen. Und ich finde es so toll, dass dieser Bibeltext mit Hoffnung endet. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Es endet mit Hoffnung. Jesus wird dieses Zeitalter beenden. Und Jesus wird so lange bei uns sein, bis wir bei ihm sind. Amen.